diesen Lesentext gesehen habt, geht es um die Elia-Geschichte. Elia nimmt in der Bibelstaffel Raum ein. Und deshalb wird es jetzt eine ganze Predigtreihe über den Propheten Elia geben. Der Prophet Malachi kündet die Wiederkunft Elias als Wegbereiter des Messias an. Und im Judentum spielt diese Erwartung heute noch eine ganz große Rolle. So wird am Pessach, am Passafest, bis heute die Ankunft auf der Erde symbolisch dargestellt. Das mehrtägige Fest erinnert an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Es wird ein Becher für Elia aufgestellt und gefüllt. Kommt es zur Leerung seines Bechers, wird die Wohnungstüre geöffnet, damit er hereintreten kann. Auch beim Beschneidungsfest der Juden wird ein leerer Sessel für Elia freigehalten. Da der Leichnam von Elia nicht gefunden wurde, spielt die Erwartungshaltung seiner Wiederkunft bei den Juden immer noch eine sehr große Rolle. Aber auch für uns Christen ist der Prophet Elia ein Glaubensvorbild. Als Johannes der Täufer die Menschen zur Umkehr rief, dachten sie, der Prophet Elia ist erschienen. Der Arzt Lukas schreibt, und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren und zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Am Berg der Verklärung erschien Moses mit Elia. In der Offenbarung ist er einer der beiden Zeugen. Er wird eine Schlüsselrolle spielen, wenn sich die Angehörigen des Volkes Israel während der Trübsal bekehren. Aber wer ist nun Elia wirklich? Elia, der Tischbieter aus Gilead, war ein Gerichtsprophet. Er kam aus dem Ostjordanland Tischbe in Gilead. Gilead wird als Teil des verheißenen Landes im 5. Buch Mose erwähnt. Auch der Seher Bileam kam aus dieser Gegend. Als der Ammoniterkönig den Stamm Gad und Ruben bedrängte, diente Gilead als Ort der Zuflucht. Über Heilkräuter wachsen dort. Aber mehr Informationen aus der damaligen Zeit gibt es nicht über diese Gegend. Nicht die Gegend ist entscheidend, aus der Elia kommt. Der Name von Elia gibt Aufschluss über seine Gesinnung. Denn dieser Name bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Gleich in seiner ersten Botschaft beginnt Elia mit dieser Verkündigung. So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe. Elia sieht sich nicht als Untertan von König Ahab, der das Land regiert. Elia sieht sich als Gesandter eines weit größeren Königs. Elia steht im Dienst von Jahwe, dem König der Könige. Zwei Fragen gibt es heute zu klären. Wofür steht dein Name? Welche Gesinnung hast du? Wenn wir bestimmte Namen hören, Rainer, Judith, Wolfgang, Michaela, Christine, dann verbindet man mit diesen Namen Assoziationen. In Amerika geben sie deshalb ihren Kindern Namen von köstlichen Speisen oder Getränken oder futuristischen Dingen, die sie gerne hätten. In Europa nennt man seine Kinder oftmals nach Vorbildern oder Göttern der Antike. Mit Namen verknüpft man Personen, die man bereits kennt. Als ich meiner Tochter mehrere Namen für ihr zweites Kind vorschlug, lehnte sie manche Namen ab, weil sie Menschen kennt, die diesen Namen tragen. Das heißt, Namen vermitteln eine Botschaft, ob man will oder nicht. Dieser Prozess geschieht unbewusst und automatisch. Ja, und die zweite Frage ist, in welchem Dienst stehst du? Welchem König fühlst du dich verpflichtet? Gottes Wort redet hier ganz klar zu uns. Wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Elia ist der Überbringer von Gottes Botschaft. Und damit sind wir Elia sehr ähnlich. Im Neuen Testament steht, Elia war ein Mann wie wir im Jakobusbrief. Und der Apostel Paulus sagt uns, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Schauen wir uns an, welche Botschaft Elia dem König verkündet. Elia handelt im Auftrag Gottes. Ahab ist der Herrscher über das Südreich Israel. Millionen Menschen unterstehen ihm. Er ist im Land so gefürchtet wie Kim Jong-un im heutigen Nordkorea. Da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Salomon und der Salomon, dem Sohn von König David, war das Reich, bestand aus den 12 Stämmen Israels. Aber nach dem Tod von Salomon hat sich das Reich gespalten. Denn Salomon ließ sich von seinen Frauen verführen. Die haben sein Herz von Gott weggewandt. Er hat später ihre Götzen angebetet und ihre Götter verehrt. Aber nicht mehr den Gott Israels. Und auch seine erste Frau war eine ägyptische Prinzessin, obwohl Gott ganz klar gesagt hat, dass wir nicht unter einem fremden Joch gehen sollen. Und als Salomon tot war, folgte ihm sein Sohn Rehabim auf den Thron. Rehabim erbte ein gewaltiges Königreich. Aber Rehabim folgte nicht mehr dem Gott Israels, sondern seinem Vater, der sich kurz vor seinem Tod zur Götzenanbetung hinreißen ließ. Salomon war gewaltig gesegnet mit Weisheit und hat ein riesiges Königreich als Erbe erhalten. Aber seine Frauenliebhaberei hat ihn in den Ruin getrieben. Und was passiert, wenn man eine Frau oder einen Mann heiratet, der einen anderen Glauben hat? Man übernimmt religiöse Praktiken des anderen. Deshalb macht uns Jesus durch den Apostel Paulus ausdrücklich darauf aufmerksam, dass wir unter keinem fremden Joch gehen sollen. Beugt euch nicht mit Ungläubigen unter das gleiche Joch. Was haben denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Der Sohn Salomons folgte seinem Vater in jeder Hinsicht. Leider ist es so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Nach König Salomon zerfiel Israel in ein Nordreich, welches aus 10 Stämmen bestand, und ein Südreich, welches aus dem Stamm Benjamin und Juda bestand. Die Könige aus beiden Reichen taten, was dem Herrn nicht gefiel. Der König aus dem Norden, sie errichteten Höhlenaltäre, beteten fremde Götter an und verleiteten das Volk zum Götzendienst. Gleich zu Beginn der Teilung hat Jerobim zwei Gebetsstätten errichtet, zwei Kultorte errichtet, im Norden und Süden. Und als Götzen hat er ein goldenes Kalb dort errichtet. Also dasselbe, was eigentlich in Israel geschehen ist, als Moses am Berg Horeb war ist wieder passiert, es hat sich wiederholt. Sie haben aus der Geschichte nichts gelernt. Und auch der König Rehabim, der Sohn von Salomon, verehrte fremde Götter, betete Höhlenheiligtümer an und errichtete fremde Altäre. Aber die Könige aus dem Nordreich übertrafen die Könige aus dem Südreich um Vielfaches. Sie stellten sogar eigene Priester ein aus dem Volk, und die nicht mehr Nachkommen Levis waren, so wie Gott es angeordnet hat. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und dann lesen wir, er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Etbals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Außerdem ließ er einen Pfahl aufstellen, welcher der Göttin Aschera geweiht war. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. König Ahab und seine Frau verehrten den Gott Baal. Baal ist ein Wetter- und Fruchtbarkeitsgötze aus dem syrophönizischen Raum. Nicht mehr Baal wird für den Ernteerfolg und das Segen im Land verantwortlich gemacht. Nicht mehr der Gott Israel, sondern Baal. Und der Name Baal bedeutet Herr, Meister, Besitzer, Ehemann, König und auch Gott. All diese Titel waren die Bezeichnung für den Gott Israels. Und Aschera wurde als eigenständige Göttin und sogar als Gefährtin und Ehefrau von Baal und auch von Jahwe angesehen. Aschera hatte viele Gefährten und sie existierte nach Meinung der Götzenanbeter bereits lange vor dem Gott, den Israel anbetete. Diese Götzenanbetung führte zu sexuellen Ausschweifungen. Männer und Frauen prostituierten sich im Tempel. Kinder wurden diesen Göttern geopfert. Statt Anbetung wurden blutige Riten abgehalten. Das Volk wurde grausam unterdrückt. Opfer durften nur mit den Götzen dargebracht werden. Wer den Gott Jahwe anbetete und den Geboten und dem Gesetz gehorchte, wurde umgebracht. Da tritt der Prophet Elia mit Gerichtsworten für den König Ahab. Aber wie reagiert Ahab? Ahab hat die Regentschaft mehr oder weniger seiner Frau Isabel, die strategisch klüger war, offensichtlich als er, überlassen. Er hat die freie Hand in der Verwaltung, in allem Tun gegeben. Und was macht Isabel? Sie lässt alle Propheten Gottes umbringen. Sie lässt die Altäre, die dem Gott Israels errichtet waren, umschmeißen. Und König Ahab gebietet ihr keinen Einhalt. Er unterstützt sogar noch ihr gottloses Treiben. Und ganz anders hat der heidnische König gehandelt, dem der Prophet Jonas die Nachricht überbringen musste, dass Ninive zerstört wird. Ninive war ein feindliches Land von Israel und hatte großen Götzenkult und missachtete alles, was der Gott Israel sagte. Und zu diesem Land wird der Prophet Jonas geschickt. Die Jona-Geschichte haben wir schon mal in einer Predigt gehört. Und dieser Prophet Jona geht dorthin und sagt, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Ganz emotionslos verkündet er das Wort, die kürzeste Predigt der Geschichte. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder Wein noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, der sich gereuen lässt und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehren von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Bei König Ahab läuft es ganz anders. Er kehrt nicht um. Ganz das Gegenteil. Er geht noch grausamer und wütender gegen die Propheten von Jahwe, vom Gott Israel, vor als zuvor. Und was tritt ein? Es regnet nicht. Und das ist doch paradox. Elia geht zu dem König, der den Regengott verehrt. Und nichts anderes hat seinerzeit Moses beim Pharao getan. All diese Vorhersagen von Moses, alle diese Strafen, die eingetroffen sind, haben eigentlich diese Götzen, die sie verehrt haben, lächerlich gemacht. Und der Gott Baal, der bei Isabel im Schloss sitzt, der verehrt wird, wo es 450 Diener gibt, Propheten, und 400 von der Asche, Königin, vom Götzen, der Götzin Aschera, der Fruchtbarkeitsgöttin, die sitzen bei Isabel im Schloss, essen und trinken und genießen das Leben und werden verehrt, während die Propheten Gottes, die treu dem Gott Jahwe folgen, werden getötet. Das ist genau das Gleiche passiert jetzt in Nordkorea, passiert in vielen Teilen auf der Welt. Es werden fremde Götter verehrt, aber der Gott Israel spielt keine Rolle mehr in ihrem Leben. Und diese Regenpropheten, dieser Gott des Regens, müsste doch eigentlich jetzt eingreifen und handeln, wenn er wirklich ein Gott ist. Oder wenn er wirklich der Gott ist. Aber was beginnt? Es beginnt eine katastrophale Dürrezeit. Und die ganzen Propheten dieses Gottes Baals können nichts ausrichten. Und der ganze Gott Baal und seine Verehrer und Verehrungen bringen überhaupt nichts. Das Land verdorrt. Und König Ahab aber kehrt nicht um. Elia ist in Gefahr. Daraufhin kam das Wort Jahwes zu Elia: Geh hinüber ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen, und aus dem Bach kannst du trinken. Und dasselbe werden wir auch erfahren, wann immer wir Gottes Wort verkünden, werden wir uns Feinde machen. Und da tröstet uns Jesus. Er sagt: Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Gott lässt uns aber auch in der größten Verfolgung nicht allein. Raben bringen dem Propheten hier die Nahrung. Raben galten nach dem Gesetz des Moses als unreine Tiere. Aber was sagt Jesus dazu? Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl und falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Elia ist ein Glaubensvorbild für uns und ein Vorschatten auf Jesus hin. Glaubensgehorsam und Gottesfurcht zeichnen den Propheten Elia aus. Deshalb seid ihr Elia. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Und habt keine Angst. Ihr wisst aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und sein Vorsatz ist, dass unser Name für Christus ein Zeugnis ist, dass unser Leben ein Zeugnis ist. Wenn andere sich an dich erinnern oder an diesen Namen erinnern, werden sie sich daran erinnern, dass du ein Kind Gottes bist. Und das ist es. Die ganzen Geschichten aus dem Alten Testament dienen uns zur Ermutigung und zum Trost, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Amen.
Amen.